Ja, normalerweise heißt es Aloha Kalle oder Aloha Christian, Yannick und wer noch sonst hier alles im Podcast ist, Willi und Johannes und so weiter. Jedenfalls ist es so, dass wir ja für euch mit den Expertenfolgen angefangen haben. Und wir hatten in unserer ersten Expertenfolge Björn von Swisszeit, in der zweiten Expertenfolge war Clemens im Bereich Schwimmen. Und die Aerodynamik-Folge kam sehr gut an, da kamen sehr viele Nachfragen und da hat Björn sich nochmal bereit erklärt, eine zweite Folge aufzunehmen, damit ihr dieses Jahr oder dieser Saison möglichst schnell über die Strecken fliegen könnt und auch versteht, warum, was, wie wirkt. Und erstmal danke Björn, dass du heute hier wieder hier bist.
Ja, danke, dass ich nochmal eingeladen bin. Ich freue mich drauf, bin gespannt, was wir heute für Themen auf dem Tisch liegen haben.
Okay, ja, erstmal ganz kurz vorab, du bist ja selber auch Athlet, dem wollen wir natürlich auch ein bisschen Tribut zollen und wollen erstmal fragen, wie läuft deine Vorbereitung und ja, wie geht's voran, weil es steht ja im Judo bei dir auch der 70-3 auf der Agenda.
Genau, ja, also das ist mein erster großer Wettkampf dieses Jahr, 70-3 Rapperswil, das ist so ein bisschen fast der Hauswettkampf, weil es ja irgendwie von Zürich direkt um die Ecke ist. Die Vorbereitung lief ungünstig, es war nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Also wirklich, der Winter war ziemlich verseucht mit einer Grippe, die mich ganz schön weggefetzt hat für eine ganze Zeit. Und ja, dann immer wieder Kleinigkeiten, Erkältung, dies, das. Das kam relativ häufig, war nicht so schön. Und entsprechend, ich meine, beim letzten Mal haben wir ja einen Podcast aufgenommen, war ich noch in Neuseeland, das war auch eine große Reise. Da ging es jetzt primär auch nicht darum, daraus ein Trainingslager zu veranstalten, sondern diese vielleicht einmalige Gelegenheit zu haben, so weit weg die Welt zu erkunden. Entsprechend war Training erst so ein bisschen ab April wieder möglich und ich habe den Engadiner Skimarathon wieder mitgemacht und musste da recht eindrücklich feststellen, wie unfit ich doch bin. genau, und jetzt gebe ich aber Gas. Viel am Radl fahren, schwimmen auch wieder, laufen ist gerade noch nicht so gut, aber ich bin optimistisch, ich tue viel dafür, bin viel im Krafttraining und stabil, um an allen Schwächen irgendwie zu arbeiten und den Körper wieder ein bisschen in Gang zu bringen und dann schauen wir mal, wie das wird.
Ja, wir drücken dir natürlich auf alle Fälle die Daumen für den 70-3 in Rapperswil in der Schweiz und achten natürlich mit deinem ganzen Know-how, besonders bei dir auf die Radseite. Du hast es schon die muss kommen.
Die muss kommen, ja.
Wenn, genau, und wir gucken natürlich auch auf Strava, dass wir die Wattwerte quasi in Speed sehen, mit wie wenig man Watt man wie schnell sein kann. In der letzten Folge haben wir ein bisschen über das Cockpit geredet, über Rahmenform, über die Pedalen und so weiter. Und jetzt ist es ja so, wir haben ja auch darüber gesprochen, dass es quasi ja nicht jedem möglich ist, in den Windkanal zu gehen oder auch nicht jedem Amateur es möglich ist, auf eine Bahn halt zu gehen. Aber die Frage kommt natürlich, also es ist jedem möglich, aber das zeitliche Budget oder auch das finanzielle, was auch immer der Grund ist, es ist ja so, dass man jetzt, um einen Bahntest zu machen, muss man halt ein bisschen was vorher organisieren. Aber nichtsdestotrotz ist es ja so, dass man ja auch das ein oder andere Mal häufiger sieht, dass man sich quasi einfach eine Strecke sucht, wo es in Anführungsstrichen windstill ist von A nach B und dort verschiedene Materialien testet. Als Physiker und jemand, der im Labor arbeitet, sagst du wahrscheinlich erstmal grundsätzlich, also will ich dich fragen, die äußeren Störfaktoren sind so groß, dass man das halt überhaupt nicht vergleichen kann? Oder sagst du, wenn es wirklich ganz, ganz rudimentär ist, dann kann man das mal versuchen und ist erstmal ein Beginn? Oder sagst du einfach, das ist wirklich Kaffeesatzleserei, da kommt nichts Gescheites bei raus?
Also grundsätzlich allgemein beim Windkanal im Velodrom oder auch, nennen wir das jetzt mal, bei so einem Freifeldversuch mit oder ohne Messtechnik oder mit verschiedenster Messtechnik, muss immer eins klar sein: wenn man was vernünftig rausholen will, dann muss man das Ganze auch strukturiert angehen und kann jetzt nicht einfach sich aufs Rad schwingen, irgendwie losfahren, zwischendurch in anderen einen Helm aufsetzen und hoffen, dass dabei was Sinnvolles rauskommt. Also das ist völlig klar, aber das gilt für alle Sachen. Also man muss da schon ein bisschen, ja, wissenschaftlich, ich würde sagen, einfach strukturiert rangehen, mit einem klaren Zielstellung, mit einer klaren Vorgehensweise, und dann hat man auch in so einem Freifeldversuch die Chance, was zu messen. Der große Unterschied ist eigentlich bei allen Sachen immer die Messgenauigkeit und die Bedingungen, und bei so einem Freifeldversuch würde ich jetzt mal sagen, wenn man das Ganze für sich selber machen will, man wird nicht, also einstellige Wattunterschiede wird man wahrscheinlich nicht rausmessen können. Also mit anderen Worten, da geht es mehr ums Grobe eigentlich, und das ist aber schon möglich. Ja, man sollte schauen, dass die Bedingungen möglichst identisch sind, so gut wie man das eben machen kann. So richtig, richtig windstille Tage, ist wahrscheinlich abhängig davon, wo man wohnt, aber gibt es wahrscheinlich nicht so oft. Aber Ziel ist es immer bei allen Testverfahren, dass man alle möglichen Störfaktoren oder Variablen, die das Ergebnis beeinflussen können, dass man die bestmöglich eliminiert. Und das ist bei sowas, bei so einem Freiversuch bedingt möglich, aber man hat schon einen gewissen Teil in der Hand. Also ich denke, das Mindeste, was man braucht, ist ein Geschwindigkeitsmesssensor, der zuverlässig funktioniert, ein Powermeter, was zuverlässig funktioniert. Und dann muss man natürlich sich gezielt überlegen, was will man vergleichen, Sitzposition, Equipment und so weiter und so fort, Anzüge. Und wenn man so einen Freifeldversuch macht, ist eins ganz wichtig, man muss ganz viele Wiederholungen machen. Also je ungenauer das Messequipment quasi ist, oder je größer die Einflussfaktoren sein können, und ja, Temperatur, Wind, das macht so einen großen Unterschied. Also Wind vor allen Dingen, aber auch Temperatur, Luftdruck, pipapo, es verändert sich alles oder geht auch damit einher, dass sich der Wind ändert. Das macht so einen großen Unterschied, da muss man quasi ein Setup fahren für eine gewisse Streckenlänge und dann tauschen, sagen wir mal, den Helm, und dann tauscht man wieder zurück, und das macht man wahrscheinlich 3, 4, 5 Mal, und so ein Messfahrt muss dann sicherlich über ein paar Minuten gehen, wenn nicht sogar eine halbe Stunde mal, wenn es die Strecke hergibt, ohne Ampeln, möglichst ohne Verkehr. Also wenn ständig ein Auto überholt, beeinflusst das auch den Luftwiderstand enorm. Also da muss man echt schauen, aber wenn man das strukturiert angeht, kann man damit durchaus was rausmessen, und es ist möglich und macht auch Sinn. Wenn man jetzt so eine Hausrunde hat, die man ständig fährt, dann kann man das sicherlich auch machen, aber dann muss man wirklich auch ein Setup 20 Mal fahren und darf dann nicht das Trikot mal anders anziehen oder tauschen. Also ich hoffe, es kommt rüber, es ist schwierig, aber es geht. Das ist eigentlich so ein bisschen die Quintessenz, um es mal kurz zu machen. Da kann man sich aber ziemlich drin verlieren.
Definitiv, du hast das, glaube ich, relativ simpel. Du hast jetzt keine grundsätzliche Empfehlung, aber wer das irgendwie mal testen möchte oder Zeit hat dafür, der kann das natürlich gerne mal machen. Eine abschließende Frage einfach noch, aufgrund deines Zuhauses, es sind eher zwei, natürlich auch als Wissenschaftler allgemein. Wenn du hast ja gesagt, sehr viele Testdurchläufe, sehr strukturiert und natürlich mit einem hohen zeitlichen Aufwand, aufgrund der äußeren Einflussfaktoren, auch dadurch natürlich ja die ganzen Rennen und so weiter beobachtest und ihr da natürlich auch, sage ich mal, Winddaten und so weiter wahrscheinlich habt, ist es so, dass du sowas eher an einem frühen Morgen oder eher in den Abendstunden legen würdest, um die Einflussfaktoren so klein wie möglich zu halten. Das ist jetzt nur eine Fiktion, das weiß ich, aber einfach aus deiner Erfahrung.
Ja, also das ist eigentlich ein ganz guter Punkt, den du da ansprichst. In der Regel ist es ja schon so, dass eben über den Tagesverlauf Wind aufzieht, weil sich die Temperatur verändert. Das heißt, wenn man das, die Chance ist groß, dass man am frühen Morgen möglichst Windstille hat und am späten Abend auch, wobei später Abend wahrscheinlich nur dann im Sommer möglich ist, weil es da noch hell wäre. Aber ansonsten eher in den Randzeiten, ja. Gerade über Mittag oder über, ja, um die Mittagszeit rum ist es doch am windigsten wahrscheinlich im Durchschnitt im Sommer. Und da ist man wahrscheinlich früh morgens gut beraten. Aber da muss man auch wirklich dann zeitig starten, ja. Und, genau. Aber das ist eigentlich ein guter Punkt.
Ja, das klingt ja auf alle Fälle erstmal sehr interessant. Und das war erstmal allgemein. Und jetzt eine Frage, die mich. Also die ist natürlich in den Medien aktuell, wird die immer hoch und runter diskutiert und man kann auch überall so ein bisschen rudimentäres Wissen darüber bekommen. Aber wir wollen der ganzen Sache auf den Punkt gehen. Also mittlerweile ist es ja so, dass man hinten breitere Reifen fährt und vorne etwas schmalere. Und ich habe das auch schon so weit verstanden, dass quasi dieses Springen da nicht mehr ist und dass die Auflagefläche eine bessere ist. Aber ja, also mich haben neulich wieder zwei, drei Amateure gefragt, warum das so ist und welche Kombination in Anführungsstrichen die schnellste sein soll. Also jetzt nicht von der Marke oder so, sondern einfach von der Breite. Und vielleicht kannst du uns das Ganze auch nochmal aus aerodynamischer Sicht erklären oder Rollwiderstand und so weiter, warum das besser ist.
Genau. Also Reifen sind auf jeden Fall immer ein heißes Thema. Das ist ganz klar. Und das ist grundsätzlich auch, wenn man jetzt sich einen guten Reifen holt, ein guter Gain aus rollwiderstandstechnischer Sicht für einen relativ verhältnismäßig geringen Preis, den man dafür zahlen muss. Warum man verschiedene Reifenbreiten fährt, hat eigentlich einen ganz einfachen Hintergrund. Die Anströmung im vorderen Bereich des Fahrrades ist in der Regel ja noch recht, ja, homogen, also die Luft ist nicht stark verwirbelt. Und das heißt, die ganze Front des Rades, das geht vom Laufrad los über Cockpit und dann Armposition, Kopf, das kann man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen, das ist alles besonders relevant, weil es beeinflusst die Strömung, die danach, also was mit der Strömung weiter hinten passiert. Und wenn man dort mit der Strömung schon zusätzliche Verluste erzeugt, die hinten nicht mehr aufgefangen werden können, heißt das automatisch mehr Widerstand. Entsprechend ist es die Front und damit der Vorderreifen, das Vorderrad, besonders interessant für den Luftwiderstand oder besonders wichtig, wenn man einen niedrigen Luftwiderstand haben will. Und schmalere Reifen hat einfach eine schmalere Stirnfläche und ich hatte es ja letztes Mal schon gesagt, der Luftwiderstand ist dieser berühmte CDA-Wert und das ist der Strömungskoeffizient mal Fläche. Habe ich eine große Stirnfläche, ist, was ein breiter Reifen zwangsläufig hat, habe ich einfach einen Teil, diese Fläche, und wenn ich die größer mache, steigt der Widerstand. Punkt. Außer ich habe einen Reifen, der aerodynamische Elemente aufweist, mit der ich die Strömung manipuliere, dass ich durch eine höhere Fläche irgendwie das CD verkleinern kann, aber das ist sehr begrenzt möglich. Und grundsätzlich versucht man deshalb einfach einen Reifen
Aber,
vorne
also,
zu
wenn du sagst,
fahren.
sehr begrenzt, gibt es solche Reifen?
Ja, es gibt einen Aero-Reifen, der ist ja recht kürzlich rausgekommen und den haben wir auch mitentwickelt und der hat ja genau solche Elemente, also Profil, Turbulenzgeneratoren. Also kleine Kanten, die gezielt auf der Oberfläche des Objekts, des Reifens, der Felge, kleine Turbulenzen erzeugen und damit den Luftstrom besser anhaften lassen. Und bei so einem Reifen ist es durchaus möglich, dass ich einen breiteren Reifen fahre und der trotzdem schneller ist, als ein schmalerer Reifen wäre. So, also
Okay, und warum wähle ich, also warum ist es dann, sage ich mal, du bist jetzt in der Forschung, hast da gesagt, ihr habt den mitentwickelt, warum wählt man dann trotzdem den breiteren Reifen und wählt nicht vorne noch einen dünneren Reifen mit diesen ganzen extra Gadgets?
genau, also da kommt ein bisschen was zusammen. Ich muss da noch ein bisschen ausholen. Also grundsätzlich das ganze Thema schmal, da könnte jetzt auch jemand sagen, ja, wenn ihr sagt, schmal vorne ist geil, warum fahren wir da nicht 20 Millimeter? Guter Punkt. Also das Reifenfelge bilden immer noch ein, oder Reifenlaufrad bilden eine Einheit. Das muss zusammenpassen und das funktioniert auch nur als ganzes System. Das heißt, der Reifen sollte so gewählt werden, dass er zur Felge passt. Und da gibt es durchaus unterschiedliche Felgenbreiten. Ja, vor allen Dingen die Außenbreite der Felge. Wenn der Reifen jetzt, wenn ich von vorne drauf gucke, also genau frontal auf dem Vorderrad schaue und ich sehe als breiteste Stelle die Felge, dann kann ich wahrscheinlich ein Stück breiteren Reifen drauf machen. Wenn der breiteste Punkt aber von vorne der Reifen ist, dann ist der Reifen vielleicht schon ein bisschen zu breit. Idealerweise ist es so in etwa eine Breite, aber das ist nur eine Orientierung. Das muss nicht unbedingt zu sein. Es kommt auch immer ein bisschen auf den Felgenshape an. Also da kann man keine pauschale Aussage treffen, außer dass ich sagen will, vorne ist Aerodynamik einfach wichtiger, weil der Luftstrom dort noch recht unverwirbelt kommt und man damit eben wichtigen Einflussfaktor hat und versucht da mit der Reifenbreite eher die Aerodynamik zu optimieren. Und jetzt kommen wir zu dem breiteren. Warum breiter? Mit einem breiteren Reifen kann man einfach den Rollwiderstand reduzieren, aber auch nicht pauschal, Das ist ein ganz heißes Thema. Gibt es auch verschiedene Meinungen aufgrund verschiedenster Messwerte. Aber grundsätzlich ist es so, man kann Rollwiderstand reduzieren, man kann auch den Luftdruck verringern oder man sollte den Luftdruck verringern, weil man mehr Auflagefläche haben kann. Das heißt, man kann den Komfort erhöhen, und das ist natürlich auch ein Punkt, der auf lange Strecken ein Ermüdungsfaktor sein kann. Da kommen viele Komponenten zusammen. Der Untergrund spielt eine Rolle, das Gesamtgewicht, also welcher Fahrer, welches Rad spielt eine Rolle für die optimale Reifenbreite. Und deswegen gibt's da nicht so eine pauschale Empfehlung, die man geben kann. Hinten ist es aber so, wie gesagt, wie man sich das vorstellt, das Hinterrad, das ist abgeschirmt vom Sitzrohr, da kommen Beine noch davor, die einen Haufen Verwirbelung erzeugen. Das heißt, das Hinterrad ist allgemein nicht so sensitiv für aerodynamische Veränderungen und damit versucht man am Hinterrad einfach ein bisschen mehr auf Komfort und Rollwiderstand zu gehen und fährt dann einen breiteren Reifen. So eine ganz klassische Kombination, die wir aktuell meistens empfehlen, ist vorne ein 25er und hinten ein 28er Reifen.
Okay, und jetzt hast du ja gesagt, ihr habt das mitentwickelt. Darfst du uns auch sagen, was dieser coole Reifen vorne, was das für einer ist? Und also jeder kann sich ja selber aussuchen, ob er den dann konsumiert oder nicht. Aber einfach, da wir das ja jetzt schon so transparent geteilt haben und ich hoffe, du kannst das auch sagen.
Ja, genau. Also der Reifen, das ist ja alles online, kann man alles nachlesen. Da gibt's zahlreiche Diagramme, die das veranschaulichen, YouTube-Videos und so weiter und so fort. Gibt's viel zu. Der ist letztes Jahr im Sommer rausgekommen, ist der Continental Aero 111 Reifen. Genau, und das ist eigentlich so der erste und auch einzige Reifen, der gezielte aerodynamische Features hat, die auch wirklich funktionieren. Und einfach, um das vielleicht noch vollständig zu machen, was der Reifen vor allen Dingen macht, ist, der erhöht den Segeleffekt. Das heißt, der funktioniert so, dass er bei Seitenwind den Luftstrom länger an der Felge anhaften lässt und damit den Widerstand bei Seitenwinden reduziert. Wenn man jetzt einen super windstillen Tag hat, wo wirklich gar nichts los ist, dann bringt der Reifen einem keinen Vorteil, aber diese Bedingungen sind einfach sehr selten.
Ah, krass, okay. Und weil du jetzt sagst, Felgenbreite und so weiter, inwiefern, also du hast es gerade so mal kurz erklärt, aber vielleicht kannst du mal da noch mal kurz so ein bisschen erklären, auf was die Leute zu achten haben, wenn die sich den Reifen auswählen. Also ist es hinten egal, wenn der Reifen auch breiter ist als die Felge oder sollte der Reifen dem auch nicht, oder sollte das auch nicht übersteigen und quasi zu der Felge passen oder ist dort die Breite prinzipiell egal?
Genau, ja, egal ist auf keinen Fall. Es sollte schon noch in einem vernünftigen Maße sein und generell, wie ich es gesagt habe, das ist immer als System zu betrachten und das, also der Reifen fährt ja nicht allein durch die Gegend, die Felge, schrägstrich das Laufrad fährt nicht allein durch die Gegend, also das interagiert natürlich miteinander und entsprechend muss das auch zusammen gewissermaßen harmonieren und deswegen sollte der Reifen jetzt nicht ultra viel breiter als die Felge sein, das funktioniert einfach nicht, weil der Reifen, wenn man sich das vorstellt, das ist ein Thema, was wir das letzte Mal vielleicht auch schon ein bisschen angeschnitten haben, so ein Reifen ist letztendlich auch ein runder Körper, auf gewisse Weise, je nachdem, an welcher Stelle man ihn jetzt anströmt, aber es ist eine Wulst, ich denke, darauf kann man sich einigen. Und entsprechend, wenn der zu breit wird, führt es einfach dazu, dass der Luftstrom abreißt und gar nicht mehr an die Felge kommt und entsprechend einfach nur einen Haufen Widerstand verursacht. Und deswegen sollte man am Hinterrad da auch schauen, dass das zusammenpasst. Ja, wenn das ein bisschen breiter ist, ist das kein Problem. Ich glaube, es ist schwer, das zu messen und schwer auch da eine Empfehlung so zu geben. Aber ich sag mal, wenn man jetzt an der Seite einfach irgendwie schaut, dass der da so 2 Millimeter pro Seite rüberragt, würde ich sagen, kann man vielleicht noch machen, aber viel mehr soll es dann auch nicht sein. Und ansonsten, ja, es gibt halt super viele verschiedene Hersteller mit verschiedenen Philosophien. Gibt auch ultra breite Felgen, weiß ich, die 30 Millimeter breit sind, Außenbreite gemessen. Und da kann man natürlich auch breitere Reifen drauf fahren, aber das sind einfach auch immer verschiedene Anwendungsgebiete. Ne? Wir sehen es, am Wochenende ist vielleicht ganz aktueller Bezug, da wird Paris-Roubaix. Letzte Woche war die Flandern-Rundfahrt, da gibt's Kopfsteinpflaster-Passagen. Da ist es einfach essentiell, dass man einen breiten Reifen fährt und da werden tatsächlich auch andere Felgen gefahren bei Teams, die das können, die es einfach vom Material her zur Verfügung haben, um einfach den Rollwiderstand zu reduzieren auf den Cobble-Sections, weil das macht so einen riesigen Unterschied, was man da für einen Reifen fährt. Und noch viel wichtiger ist, als die Reifenwahl, dass man den mit dem richtigen Luftdruck fährt, weil einfach nur einen breiten Reifen fahren ist nicht die Lösung. Der muss dann auch mit viel weniger Druck gefahren werden. Sonst ist das weniger noch komfortabler, noch hat man weniger Rollwiderstand. Das heißt, das ist echt immer anwendungsfallbezogen. Wenn man in Italien einen Triathlon macht und da hat man raue Straßenbelege oder wie ich jetzt in Neuseeland war, die Straßen sind so wie hier in manchen Baustellen, also es ist richtig grobkörniger Asphalt. Da macht ein breiterer Reifen Sinn, weil man Luftdruck reduzieren kann und damit den Rollwiderstand optimiert und auch mehr Komfort hat, weil es nützt einem nichts. Du hast vorhin auch schon mal gesagt, mit dem Springen, ja, also man kann sich das so vorstellen, hat man zu viel Druck, dann hüpft man ja quasi die ganze Zeit über den Boden, ja, also der Reifen trifft eine Unebenheit, deformiert sich nur ganz leicht, weil viel Druck dahinter ist und dann springt er nach oben ab, das ist wie eine Feder letztendlich und dann mache ich die ganze Zeit Hubarbeit, also ich hebe das Rad und den Fahrer und alles die ganze Zeit leicht an und ab, das ist erstmal super unangenehm und zweitens verrichte ich quasi Hubarbeit, das ist ein Teil der Energie, die irgendwo herkommen muss und die trete ich in die Pedale rein, das heißt, die geht verloren in Hüpfen, in Mikrohüpfen oder auch sehr spürbares Hüpfen und Schläge und wenn ich einen Reifen habe, der weniger Druck hat, der deformiert sich einfach über mein Objekt hinweg und hebt das ganze Fahrrad nicht an und damit fährt man sanfter und auch mit weniger Rollwiderstand. Aber auch nur bis zum gewissen Punkt, also zu wenig ist dann auch nicht gut.
Genau, da gehen wir weiter drauf ein, aber jetzt einfach vielleicht in Zahlen, weil Triathleten sind ja bekanntlich Zahlenfreaks oder auch Zahlen-Nerds. Wir nehmen jetzt mal ein Beispiel, wir nehmen jetzt irgendwie raue Straßen in Südafrika oder wie du gerade sagst, Neuseeland und jetzt nehmen wir jemanden, der dort irgendwie 9,5 Bar, alles was geht, noch über den Maßen raufhaut und jemand, der absolut den optimalen Reifendruck hat. Wie viel Watt kann das, bis zu wie viel Watt kann das Unterschied machen?
Das fällt mir jetzt aus dem Kopf schwer, das ganz genau zu sagen.
Du kannst ja auch eine Range sagen.
Ja, also das, ja, also das, ich, das ist ja immer noch Asphalt, ja, da reden wir jetzt nicht über Kopfsteinpflaster.
Ja.
Das kann sicherlich 5-10 Watt ausmachen, ja.
Ah, krass, okay.
Ja. Also ja, man hat ja auch,
ist ja schon signifikant.
Man hat ja auch immer zwei Räder. Also das summiert, also es summiert sich vorne und hinten kommt dann summiert schon ein bisschen ein Unterschied zusammen, ja. Ist auch immer geschwindigkeitsabhängig, okay, weil der Rollwiderstand auch mit zur Geschwindigkeit abhängt, aber für so eine 40, 45, wenn man da mit einem falschen Luftdruck fährt, das macht schon einen großen Unterschied, ja. Und wie gesagt, okay, also Watt ist das eine, ne? Aber die Ermüdung, die der Körper erfährt, dadurch, dass er durchgeschüttet wird, das ist noch eine ganz andere. Und einfach mal so auf Kopfsteinpflaster bezogen, kann der falsche Luftdruck auch easy 100 Watt ausmachen. Weil auf Kopfsteinpflaster tritt man ja auch, also da fährt man, wenn man da 40 fahren will, tritt man auch 500, 600 Watt mal schnell. Aber der Reifendruck macht da einen erheblichen Unterschied.
Okay, ja, da sind wir mal gespannt, was in Paris-Roubaix und so weiter, die ganze Klassikerrennen jetzt rauskommt und es ist auf alle Fälle spannend, das so zu verfolgen. Aber jetzt nochmal so für, ich sag mal, ich wähle jetzt, oder der Amateur, der jetzt hier den Podcast hat, der wählt jetzt vorne den Reifen, der ist ein bisschen schmaler, der passt. Oder er wählt den Continental, den du gerade empfohlen hast. Und für hinten wählt er auch das, was du empfohlen hast, die 28 mm. Reifendruck vorne, ideal von bis und hinten von bis.
Ja, also was ich da erstmal empfehlen würde generell, das ist von ein paar Faktoren abhängig. Punkt 1, Untergrund. Punkt 2, Reifenbreite, aber nicht die, die auf dem Reifen draufsteht, sondern die der Reifen gemessen auf der Felge hat. Das ist je nach Felge unterschiedlich. Da ist vor allen Dingen die Innenmaulweite, also die Breite dort, wo der Reifen sich in die Felge einhakt, interessant, weil die entscheidet, wie breit der Reifen aufgepumpt effektiv aufbaut, was er für eine Form annimmt. Ja, also das ist wichtig. Untergrund und Gesamtgewicht, ja, also Fahrer plus Fahrrad. So, je schwerer man ist, desto mehr Druck braucht man, weil man mehr Kraft auf den Reifen ausübt und der eine Gegenkraft aufbauen muss, damit er sich nicht sehr stark deformiert. Und dann ist es auch noch fahrradabhängig, weil auf dem Rennrad habe ich tendenziell eine Gewichtsverteilung, die eher zugunsten des Hinterrades geht. Also auf dem Hinterrad habe ich tendenziell mehr Kraft. Auf dem Zeitfahrrad durch die Position, die mehr nach vorne übers Tretlager verlagert ist mit dem Aero-Aufsatz, habe ich tendenziell eine recht ähnliche, gleich ausgewogene Gewichtsverteilung von ungefähr 50-50. Beim Rennrad ist es so in der Regel so 45% vorne, 55% hinten. Und entsprechend kommt es dann darauf an, fahre ich zwei gleich breite Reifen auf einer gleich breiten Felge, dann würde ich zum Beispiel beim Rennrad hinten ein bisschen mehr Druck aufhaben als vorne, so sagen wir mal 0,3, 0,4 Bar in etwa. Beim Zeitfahrrad, wenn es 50-50 ist und ich habe gleich breite Reifen auf gleich breiten Felgen, würde man vorne und hinten den gleichen Druck fahren. Habe ich jetzt hinten einen 28er und vorne einen 25er und fahre auf dem Zeitfahrrad, also Gewichtsverteilung 50-50, dann habe ich hinten weniger Druck drauf, weil ich einen breiteren Reifen habe und vorne mehr Druck drauf. Und Drücke kann ich nicht sagen. Ich kann sagen, es gibt online gute Tools, mit denen man das sich ausrechnen kann und da liegt man nicht so verkehrt mit. Bei mir wären es jetzt wahrscheinlich so, wenn man, sag mal, Fahrer, was ist 67 Kilo plus Fahrrad nochmal 9 Kilo oder man muss auch berücksichtigen, wenn man viel Nutrition dabei hat, kann auch nochmal 3 Kilo ausmachen. Dann liegen wir wahrscheinlich so bei etwa 6 bis 6,5 Bar in dem Dreh für eine durchschnittliche Straße, die jetzt weder besonders glatt noch besonders rau ist.
Darfst du uns sagen, oder ist das doch, also so muss man das ja selbst herausfinden, mit welchen Tools wir das herausrechnen können? Oder ist es so, dass du darüber nicht reden darfst?
Findet ihr selber raus. Gibt's von verschiedenen Anbietern, kann man online auf der Website schauen. Das ist einfach als Orientierung total nützlich. Benutze ich selber auch. Von uns gibt es da vielleicht auch zu einem ein oder anderen Zeitpunkt mal noch ein Tool, mit dem man sich da behelfen kann. Aber einfach als Orientierung kann man da online mal schauen. Da gibt's gute Sachen. Und ja, am Ende ist es auch so, probieren geht über Studieren an der Stelle auch, ne? Also es gibt auch so eine Range, da wird man nicht so einen großen Unterschied spüren, aber wenn man jetzt einfach mal einen Luftdruck ein halbes oder vielleicht sogar ein ganzes Bar absenkt oder raufnimmt von dem, was man üblicherweise macht, oder je nachdem, wo man herkommt, wenn man immer noch 7 Bar fährt, dann sollte man vielleicht nur absenken. Und das einfach mal ausprobieren und man sollte irgendwann auch einen Unterschied spüren oder man muss so lange mal variieren, bis man einen Unterschied spürt. Und ich denke, da Körpergefühl ist beim Training wichtig und auch beim Equipment. Also das macht einen spürbaren Unterschied.
Okay, und jetzt die absolute Gretchenfrage, auch wieder bei Reife. Jetzt sind wir gespannt. Latex, Schwalbe Aerotan oder Tubeless?
ich glaube, das kommt auch darauf an, wen du fragst. Also rein von der Performance her ist eigentlich, schwierig. Würde ich jetzt sagen, Latex und Tubeless sind die Number One Performer. Bei den TPU-Schläuchen, ob der jetzt von Schwalbe oder sonst einem anderen Hersteller ist, gibt es mittlerweile hunderte verschiedene. Die müssen sehr dünn sein, also die gibt es ja in verschiedenen Dicken, was dann auch mit unterschiedlicher Pannensicherheit einhergeht. Die ganz dünnen können wahrscheinlich halbwegs mithalten, aber pannensicherheitstechnisch nicht so geil. Latex bin ich auch viel gefahren, finde ich gut. Ist das Nervige, dass es den Luft schnell verliert und man wirklich jeden Tag am Pumpen ist. Finde ich für ein Rennen nicht super schlimm, aber kann einen nerven. Und Tubeless, ja, ist wahrscheinlich aktuell die beste Technologie, würde ich sagen. Vor allen Dingen, weil man ja auch sagen muss, die meisten neuen Reifen kommen ja nur noch Tubeless Ready aus und ein Tubeless Reifen per se durch seinen Karkassenaufbau und ja die allgemeine Zusammensetzung, die er haben muss, um überhaupt luftdicht zu sein, unterscheidet sich ja von einem ursprünglichen normalen Clincher-Reifen insofern, dass er viel steifer ist in den Seitenwänden, weil er nicht von einem inneren Schlauch stabilisiert wird und dadurch aber auch schwerer ist. Das heißt, wenn ich jetzt in so einen Tubeless-Reifen noch einen Schlauch reinpacke, dann tue ich mir eigentlich weniger einen Gefallen. da kann man dann auch einen normalen Clincher fahren. Es gibt auch immer noch nicht Tubeless Reifen, aber ich habe das Gefühl, das wird immer weniger der Markt. Und insofern würde ich eigentlich das Tubeless Setup empfehlen, aber da muss man auch jeder selber, glaube ich, seine Erfahrung mitmachen, wie gut das dicht hält und welche Dichtmilch man nimmt und so weiter und so fort. da bin ich auch noch ein bisschen am Experimentieren, aber performance-technisch ist das eigentlich gut und man hat auch immer noch diesen die Chance zumindest, dass wenn man sich irgendwo einen Stich holt in den Reifen, dass die Dichtmilch das auch abdichtet.
Okay, aber du hast jetzt ja gerade nochmal Latex angesprochen. Bei Latex, und du hast gesagt, ja klar, verliert Luft, ist nervig, aber würdest du jetzt auch bei einem Ironman, sag ich mal, ne, also als Amateur oder Profi, du kommst irgendwie von um 5 bis um 6:30 Uhr in der Wechselzone, aber ja, jetzt 7 Uhr Start, das heißt, der Profi ist auch 6:15, 6:20 fertig, der Amateur hat noch ein bisschen länger Luft bis zu seinem Start, aber die Wechselzone macht zu. Und du hast ja gerade vorhin angesprochen, wie kritisch das ist mit den Reifen drücken und ja, bis der Amateur mal losfährt,
ja.
Also jetzt gar nicht despektierlich gemeint, aber nee. Ja, späte Startwelle und so weiter, vergehen 2,5 Stunden, ja. So, und dann fährt er 5 Stunden Fahrrad, dann ist er bei 7,5 Stunden. Ist das kritisch für Latex oder ist das eigentlich nicht zu beachten?
Ja, also das ist ein guter Punkt. Ich weiß ganz genau, worauf du die ganze Zeit hinaus wolltest. Das muss man ganz klar ausprobieren. Kommt auf den Latex-Schlauch an, da gibt es sicher auch Unterschiede. Und in welchem Reifen der sitzt. Wenn der jetzt in einem Tubeless-Reifen sitzen würde, dann würde der Tubeless-Reifen die Luft, die aus dem Schlauch austritt, nochmal wieder vielleicht ein bisschen drin halten. Wobei man hat ja dann kein Tubeless-Ventil drin, also da würde es raus zwischen, aber das muss man eigentlich ausprobieren, würde ich sagen. Aber das ist schon ein valider Punkt. Also wenn man jetzt irgendwie einen super dünnen Latex-Schlauch hat, der vielleicht noch undichter ist als ein anderes Modell, da gibt es sicherlich auch Unterschiede, dann muss man das mal ausprobieren. Und das kann man gut machen selber, indem man einfach einen Luftdruck mal misst, wie er früh morgens ist und dann 6 Stunden später. Und wenn man das weiß, könnte man das aber auch gezielt berücksichtigen. Ja, also dann macht man einfach früh ein halbes Bar mehr rein und dann passt es schon. Aber es ist jetzt nicht so, dass der eigentlich innerhalb von 8 Stunden irgendwie 2 Bar verliert. Das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Also das.
Nee, also es ging einfach nur darum, also das Optimum wird man jetzt ja so zu dir erreichen. Ne?
Eben, und deswegen, man hat eigentlich ein Fenster, in dem das gut arbeitet. Ja, und dann muss man auch eigentlich noch berücksichtigen, wie ist der Tag? Ist der Tag 35 Grad angesagt und steht mein Rad 3 Stunden in der Wechselzone und die Sonne brät da voll drauf? Das hat einen erheblichen Einfluss auf den Luftdruck. Und was noch ein wichtiger Punkt ist, was für eine Pumpe habe ich überhaupt? Die Pumpenmanometer sind nämlich auch so bei manchen Pumpen mehr so ein Glücksrad, was an dem man dreht. Und wenn man das mit einem vernünftigen Reifendruckmessgerät mal nachmisst, dann kann das auch easy mal ein halbes Bar Abweichung haben, wenn nicht mal sogar mehr bei einer schlechten Pumpe. Also
ja, wirklich?
Ja. Also auf die Manometer von so mancher Pumpe, da darf man sich auf keinen Fall verlassen. Ich keine Ahnung, man kennt es vielleicht aus dem Trainingscamp, wenn da im Hotel so eine Pumpe steht. Da muss man auch mal gegenschnüpfen, damit sich der Zeiger überhaupt bewegt. Dann kann man sich ja vorstellen, wie genau das Ding ist. Also das ist, wenn man es richtig machen will oder professionell macht, dann macht man das Ganze mit einem Reifendruckmessgerät und das ist sehr akkurat.
Also sag ich mal so, das klingt alles mega wissenschaftlich und das ist natürlich krass, was du sagst. Nee, also es ist mega gut, weil ich will jetzt nur eine kleine Anekdote erzählen, weil das die Amateure schenken, ich denke, dass alle Profis das so machen, aber ich erinnere mich doch irgendwie so an 73-Rennen in Portugal, wo für 2000 Athleten inklusive Amateure und Profis 3 Pumpen oder 4 Pumpen irgendwo rumstand, aber das, was du sagst, das waren alles so Decathlon-Pumpen für 8 €. Und jeder hat da früh irgendwie noch fast, also ich hatte immer meine eigene, aber dazu brauchst du ja immer einen Supporter, der die Pumpe dann immer durch den Weg schleppt oder wegräumt. Aber kannst du da vielleicht eine Empfehlung geben? Also du hast gerade gesagt, Reifendruckmessgerät oder vielleicht eine Empfehlung, was eine gute Pumpe ist und die was kann, weil sonst beschäftigt sich jetzt der ein oder andere Amateur ewig damit mit dem Reifendruck abmessen und hat dann keine seine Pumpe, die halt wie Würfelwerte anzeigt.
Ja, also Pumpenempfehlung kann ich nicht geben, keine Ahnung. Also da gibt's sicher viel Gutes und viel Schlechtes. Reifendruckmessgeräte gibt's auch verschiedene, aber das kann ich schon eigentlich nur empfehlen, wenn man sich damit mal intensiver beschäftigen will oder auch experimentieren will, so ein Ding mitzunehmen, weil das Coole ist, man steckt die aufs Ventil rauf, man muss ein bisschen Geschick mitbringen, dass man dabei nicht schon viel Luft ablässt, aber es geht. Und dann kann man mit dem Messgerät während des Mist Luft ablassen. Das heißt, man könnte auch eine Fahrt machen, wo man mal mit 7 Bar losfährt, da fährt man mal eine halbe Stunde, dann stecke ich das Ding drauf, lasse gezielt 1 Bar ab, fahre wieder eine halbe Stunde, mach das nochmal und so weiter und so fort und habe noch eine Handpumpe mit der ich wieder gegenpumpen könnte, eine kleine. Und dann kann man auch damit gut rumspielen oder man legt sich halt so ein Ding zu und wenn man es gut beherrscht, kann man auch früh vor einem Wettkampf einfach zu Hause 8 Bar auf dem Reifen drauf prügeln oder sagen wir 7, einfach mehr als man haben will und man geht nur noch in die Wechselzone oder am nächsten Tag, meistens ja so, man checkt seinen Rattentag eher ein bei größeren Rennen, pumpt da am Tag eher einfach ein bisschen mehr Druck drauf. Vorausgesetzt, abends ist nicht noch so viel Sonne, dass der Reifen dann platzt. Das passiert auch manchmal, da muss man vorsichtig sein. Und dann kommt man früh nur noch in die Wechselzone, pumpt gar nicht, sondern steckt das Druckmessgerät drauf, lässt den Druck auf den Zieldruck ab und los geht's. Ja? Also das sind verschiedenste Optionen, die man da hat. Aber ich kann grundsätzlich, wenn man das richtig professionell betreiben will und vielleicht auch ein bisschen für sich selber da ausprobieren will, sowas nur empfehlen.
Also ich muss ja mal sagen, ne? Ich hatte ja auch ein paar Amateure gefragt und du hast dich ja auch heute gewundert, was wir jetzt noch besprechen wollen. Aber ich denke, wir müssen sogar noch eine dritte Folge machen, weil das Thema hat ja kein Ende und die Amateure, denen wird es natürlich riesig freuen, dass wir diese Folge hier aufnehmen. Aber man denkt ja immer, man ist am Ende, man weiß alles im Triathlon oder es wird sich nicht weiterentwickelt oder jetzt war es das alles mal, aber es geht immer weiter, das ist mega interessant, macht sau viel Laune. Aber wenn man das jetzt so alles raushört, auch bei dir, wie viel Spaß macht dir das eigentlich in deiner Freizeit, doch so viel rumzuprobieren? Also das ist ja mittlerweile, also wie man das jetzt hier hört, mit dem Pumpen und Reifendruck und so weiter, ja, das machst du ein bisschen in der Arbeit, aber man merkt, dass du das ja auch in der Freizeit machst. Wie viel Laune macht dir das?
Ja, also das Gute ist, ein Teil werde ich ja dafür bezahlt, solche Sachen zu machen, aber natürlich nicht ausschließlich. Und ja, muss man schon sagen, ne? Also wenn man sich den ganzen Tag mit so einem Thema beschäftigt, ist man auch mal froh, wenn man auch mal über was anderes in seiner Freizeit nachdenken kann oder sich mal mit was anderem beschäftigt. Das ist schon so, aber trotzdem mache ich es auch super gerne und tüftel auch weiterhin an meinem Equipment rum, auch in meiner Freizeit. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da jeden Tag oder jede Woche oder jede Saison anfange, alles von Grund auf nochmal neu auszuprobieren. Weil wie gesagt, das ist natürlich über Arbeit, kriegen wir da auch Impulse oder Ideen. Man probiert Sachen aus, aerodynamisch oder auch, ja, wir machen auch Rollwiderstandsmessungen, all solche Sachen. Also jetzt eigentlich ja, wie ich auch beim letzten Mal, glaube ich, schon gesagt habe, wir kümmern uns um alles, was einen schneller von A nach B kommen lässt und Aerodynamik ist da wichtig, aber andere Sachen werden auch immer mal in Betracht bezogen. Ja, aber ich schaue schon, dass mein Equipment da gut optimiert wird und ich das anpasse. Aber wie gesagt, wenn man den ganzen Tag schon am Rechner konstruiert hat, dann ist meine Zeit, die ich damit verbringe, um für mich selber da was zu designen, begrenzt, ja, weil dann setze ich mich lieber aufs Rad und fahre. Dann bewege ich mich und mach was mich auch schneller macht.
Das definitiv, nichts geht über Training. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, vielen, vielen Dank, Björn, für deine Zeit heute. Und wir werden dich wahrscheinlich das ein oder andere Mal nochmal beanspruchen. Und danke, dass du wieder zu Gast warst.
Ja, hat mich gefreut. Ich hoffe, die heutige Folge war für euch auch wieder interessant und bin wieder gespannt auf die Rückmeldung.
Bis dann, ciao.
Ciao, ciao.